Wir haben uns für den Klima Award der Stadt Basel beworben. Und kürzlich kam dann auch eine Jury vorbei und die hat ein stündiges Gespräch mit uns geführt und wollte wissen, wieso sollten wir eigentlich jetzt den Preis gewinnen und warum sind wir besonders nachhaltig und was tun wir eigentlich alles da? In dieser Stunde konnten Tobias, Benjamin und ich eigentlich all das erzählen, was wir sonst uns eigentlich nicht so erzählen. Wir haben das erzählt, was wir eigentlich die ganze Zeit tun und warum wir das tun, was wir tun. Da dachten wir, komm, eigentlich wäre das auch eine ganz gute Gelegenheit, dieses Gespräch hier nochmals zu führen. So haben sich also Benjamin und ich uns hingesetzt und haben 75 Minuten darüber gesprochen, was wir in Sachen Nachhaltigkeit und Kaffee alles machen. Das war manchmal etwas lustig, weil wir sonst nie so konkret und so kondensiert darüber reden, sondern eigentlich immer eher punktuell. Deswegen war das auch für uns ein Novum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das ist Coffea Futurica. Ich bin Philipp Schalberger. Herzlich willkommen. Wie oft sprechen wir eigentlich über Nachhaltigkeit und Kaffee?
Wie oft sprechen wir über Nachhaltigkeit im Kaffee? Immer wieder. Und doch würde ich sagen, so konzentriert, wie du das schon gesagt hast, Philipp, eigentlich nie. Und vieles ist gleichzeitig eben doch auch selbstverständlich, sodass wir eben gar nicht oft darüber sprechen. Eben wie gesagt, schon gar nicht in dieser kondensierten Form, aber ich glaube, das liegt auch daran, wie wir das Unternehmen gegründet haben, wie wir seit Jahren tätig sind. Vieles ist eigentlich für uns selbstverständlich in unserer Tätigkeit und damit verbunden und eben mit dem, wie wir auch das Unternehmen, die Kaffeemacher GmbH, aufgestellt haben. Und deswegen ist es schon eine besondere Situation gewesen, finde ich. Also da so hineinzudenken, das zu durchzuarbeiten und zu überlegen, was ist eigentlich auch für andere, die auf uns draufschauen, möglicherweise eine nachhaltige Perspektive.
Ja, und wann das auch, wie man denn wirkt. Also wir haben ja die ganze Zeit das Gefühl, dass wir eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit agieren und das gar nicht als Projekt verstehen, sondern wirklich das ganz tief in der DNA ist von dem, was wir tun als Unternehmen und abgeleitet davon die Handlungen, was wir dann machen in verschiedenen Geschäftsbereichen, sei es in der Gastronomie, sei es in der Rösterei, sei es so, wie wir Kaffee einkaufen, sei es auch so, wie wir nicht mehr Espresso-Maschinen einkaufen, was der Grund dafür auch ein Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich einer ist. Da gibt es also verschiedene Dinge, die wir heute abstecken wollen. Du hast gesagt, komm, lass uns das als Reflexionsraum brauchen. Das finde ich ganz gut, um uns selber mal zu reflektieren in konzentrierter Form. Wir legen los. Benjamin, wir haben seit gut 2 Jahren den Tobias an Bord. Der ist Umweltingenieur und der kümmert sich, also der hat so in seiner E-Mail-Signatur, am Anfang hatte er Typ für Nachhaltigkeit und Kumpel oder irgendwie sowas. Der hat das irgendwie reingebracht. Wie weißt du noch, wie die Signatur genau war?
Ja, es war liebevolle Nervensäge.
Liebevolle Nervensäge.
Ja, genau. Weil er ja eigentlich die Aufgabe hat, bei uns einmal über alles drüber zu schauen, ob wir auch, er ist quasi, das macht man ja manchmal in so einem Entscheidungsprozess, zu sagen, wir setzen eigentlich die Erde selbst oder Pachamama oder eigentlich diese Perspektive mit auf einem Tisch, auf einen Stuhl, um zu sagen, die ist jetzt hier mit dabei bei der Entscheidungsfindung.
Wir geben ihr also Stimme.
Wir geben ihr eine Stimme und Tobi hatte gewissermaßen die Aufgabe, diese Stimme ja auch eben im Unternehmen hochzuhalten und immer wieder darauf hinzuweisen, habt ihr das eigentlich mitgedacht und aber auch gleichzeitig das Bestehende für uns zu reflektieren, natürlich, und aber natürlich gleichzeitig auch zu helfen. Ich meine, wir sind ja ein Unternehmen in einem Gesamtsektor, der sich mehr oder weniger intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, mehr oder weniger intensiv mit Klimafolgen und so weiter, der aber unmittelbar bis ins Krasseste betroffen ist und, um das jetzt nochmal anders auszudrücken, der eigentlich ein Sektor, eine Branche, die eigentlich verpennt, die Notwendigkeiten da viel, viel massiver selbst tätig werden zu müssen und in die Verantwortung zu gehen. Und mit Tobi haben wir eigentlich eine Offensive gestartet, zu sagen, neben dem, was wir ohnehin schon tun, weil wir es für richtig halten, ohne es zum Teil aber genau zu wissen. Mit Tobi haben wir quasi jemanden dazugenommen, der uns helfen soll, einerseits das auch zu beweisen, aber auch gleichzeitig vor allem zu sagen, hey, hier müsst ihr Prioritäten setzen. Wir können jetzt noch ewig über die Verpackung reden, aber die ist ja auch wichtig. Da müssen wir Schritte machen. Aber gibt es vielleicht noch viel wichtigere Bereiche?
Also, dann haben wir gemessen. Und dieses Gemessen oder der Anspruch zu messen, das war ja nie eine Marketinggeschichte. Es war nicht so, dass wir jetzt sagen können, komm, jetzt lassen wir uns noch von XYZ nach Goldstandard zertifizieren und können dann sagen, ja, wir sind jetzt CO2-neutral, was man auch nicht mehr darf, also klimaneutral zu sagen, oder wir sind jetzt CO2-positiv, weil wir mehr CO2 sequestrieren auf den Farmen, wo wir arbeiten. Das war ja nie das Ziel, sondern es war ja wirklich aus einer lernenden Haltung raus, weil wir ja auch eine Kaffeeschule sind. Und das gefällt mir eigentlich gut, es ist ja auch eine Kaffeeakademie und nicht Kaffeeschule, also beides, aber es trägt Akademie im Namen, einfach auch immer mit der Idee, wirklich so wissenschaftlich wie möglich, wie das in unserem Rahmen möglich ist, da ranzugehen. Und deswegen hat auch Tobi dann viel gemessen, zusammen mit Carbotech, das ist ein anderes Blaster-Unternehmen, da das Rüstzeug abgeholt, was es auch braucht, und hat das dann mit ihnen verifizieren lassen. Ist also nicht zertifiziert, aber quasi approved, so dass es heißt, ja, das stimmt, ihr rechnet korrekt, aber es gibt keinen Stempel. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut, und das ist eben auch nochmals, unterstreicht nochmals, dass es hier nicht darum geht, dass wir irgendwie so ein Label brauchen, sondern wir möchten verstehen.
Genau, also ich finde, du machst ganz viele Themen auf. Wir müssen echt überlegen, welche gehen wir wie jetzt, in welcher Reihenfolge an? Sehr gut. Ich finde, Marketing ist ein spannendes Thema. Ich finde tatsächlich super, mal genau zu gucken, was hat der Tobi eigentlich alles konkret auch gemacht? Und gleichzeitig finde ich auch spannend, was haben wir ohnehin als Unternehmen eben, weil es unsere Idee ist und weil es unserer Haltung entspricht, ohnehin auch schon gemacht. In dem Glauben, dass es nachhaltig sei. Und vieles davon, würde ich auch sagen, wurde von Tobias bestätigt. Nicht alles, aber vieles war irgendwie schon angelegt. Das sind so verschiedene Achsen, die ich spannend finde. Aber vielleicht können wir ganz kurz sagen, was hat der eigentlich alles gemacht, dass wir mal so ganz konkret werden? Weil ich finde, das sind so viele Ergebnisse, und alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt da deinen Podcast immer wieder hören, die kennen natürlich Teile dieser Arbeit, aber in der Geballtheit ist das noch spannend zu erfahren, dass es da Werkzeug gibt, die vielleicht für euch, die ihr jetzt diesen Podcast hört, wichtig oder sinnvoll oder nützlich sein könnten, weil sie auf verschiedenen Ebenen eigentlich die Kaffeekette widerspiegeln und eben in diesem Fall konkret den CO2-Fußabdruck zum Beispiel der Kaffeekette. Hast du alle im Blick, alle Tools?
Boah, ja, ich versuche es, aber ich würde das gerne in drei Dinge unterteilen. Das eine ist, er hat Tools gemacht, die öffentlich zugänglich sind, also das sind Rechner, die ihr runterladen oder online bedienen könnt. Dann hat er Blogs geschrieben, also er hat viel geschrieben gerade zu der Verpackung oder darüber, über die Messmethodik. Und das dritte ist, das ist dann mehr intern, da ist seine Rolle wirklich so des Advocatus Diabolis und sagt, yo, wenn ich jetzt für die Erde spreche, dann sollten wir das vielleicht tun oder eben auch nicht. Also beim ersten, bei den Tools, das sind Rechner. Der eine, das ist ein Logistikrechner, den findet ihr bei uns auf der Website, also könnt ihr einfach CO2 oder Logistikrechner eingeben. Und da könnt ihr ziemlich einfach berechnen, wie groß der Footprint von einem Kaffeetransport ist. Schauen wir mal aus Nicaragua nach Basel. Und das hat einen immer wieder überraschenden Effekt, denn zum Beispiel der Inlandtransport, gerade in Nicaragua, der wiegt deutlich schwerer als der Transport per Schiff. Und der Transport dann von Bremen nach Basel wiegt eben auch nochmals deutlich schwerer als der Transport per Schiff. Das hat damit zu tun, dass diese großen Frachtschiffe einfach unheimlich gut ausgenutzt sind. Also die sind zwischen 15.000 bis heute bis zu 24.000 Container tragen die. Die sind also total gut ausgelastet, und deswegen, ja, kann man da einfach diese ganzen Emissionen über die Kilo runterbrechen. Dann sind es sehr wenig. Natürlich fährt das Schiff immer noch und es ist immer noch Diesel, der da verbraucht wird. Aber eben wenn die Schiffe gut ausgelastet sind, dann ist es weniger.
Ja, wir können jetzt direkt in die Diskussion gehen. Da ist natürlich wieder ein super Aufhänger. Um über Marketing zu sprechen, machen wir dann gleich. Aber eben genau das ist ja so ein Thema. Ich finde es super, dass es heute Beispiele gibt von Unternehmen, die sagen, wir wollen den Kaffee segeln oder anders transportieren. Das spart auch natürlich Emissionen, ist interessant finde ich aber vor allem deshalb, weil es ein Licht auf einen Faktor wirft. Es ist aber bei weitem nicht der größte Teil des Fußabdruckes.
Nein, denn den hat er berechnet im Farmrechner und der ist noch schon in Betrieb, aber der sollte dann auch mal noch zugänglich werden. Tobi hat nämlich da, als er begonnen hat, haben wir mit ihm einen 200 oder 300 Fragen starken Fragebogen gemacht. Und ich glaube, sein Start war ziemlich steil.
Er ging immer steil, ja.
Einen Monat oder eine Woche, ich weiß nicht, aber einen Monat bei uns und ging dann mit dir 2 Wochen nach Zentralamerika, zuerst Honduras und dann Nicaragua. Und sein Auftrag war, Interviews zu führen. Also wirklich Kaffee zu verstehen, also mit den richtig. Was waren da für Fragen?
Also, ich kann es dir ziemlich genau erzählen, denn ich war ja mit dabei und Tobi hat noch kein Wort Spanisch gesprochen, sprich diese Interviews.
Das immer noch nicht.
habe ich tatsächlich sehr intensiv geführt. Es sind Fragen von A bis Z. Ich würde sagen, die nach ökologischen, sozialen, ökonomischen Faktoren des Farmlebens, des Farmzusammenhangs fragen. Und es geht von Humuslevel über pH-Wert des Bodens bis zu Versicherungen, Krankenkassen der MitarbeiterInnen über Lebensbedingungen bis dann eben natürlich zu Farmgeldpreisen, Transportkosten, Distanzen zwischen der Farm und den Wohngebieten derer, die auf den Farmen arbeiten, weil natürlich auch eine Frage ist, wie viel Transport findet eigentlich statt für alle, die dann zum Pflücken kommen. Also 250 Fragen rund sind da gestellt worden. Wir haben das beim ersten Mal gemacht, vor allem zunächst mal in Honduras und in Nicaragua, später dann noch in Brasilien. Aber das war quasi der Start dieser Reise. Also ausführlich bis und ganz, ganz, ganz runde Fragen, also wirklich, die da alles abdecken auf dem Farmleben, die das Leben der Menschen angehen, aber auch natürlich, ja, wir haben Bäume gezählt. Und
es ging ja um Kaffee, oder? Und dann wird dann klar, ja. Kaffee ist halt nicht Kaffee, sondern Kaffee ist ein soziales Produkt, was in einem Kontext funktioniert, der unheimlich nochmals komplex ist.
Ja, und genau, da findet eben Leben statt einerseits, da wird Kaffee angebaut, da ist aber dann auch mehr oder weniger Biodiversität, all das soll irgendwie abgedeckt werden und am Ende ist dann die Frage, wie viele Vögelsorten leben da und wie viele unterschiedliche Pflanzen leben da und welche Bäume wachsen wie schnell, gerade auch wenn man dann über CO2-Bindung spricht, ist das natürlich eine entscheidende Frage, welche sind vorübergehende Bäume, die könnte man oder sollte man dann natürlich nicht bedenken oder berechnen, wenn man über das Binden von CO2 nachdenkt. All solche Fragen wie für Schattenlevel und so weiter und so fort. Also wirklich spannend. Ich habe dadurch auch nochmal ganz neu auf eine Farm geschaut. Fragen gestellt, die ich in der Vergangenheit nicht gestellt habe, beziehungsweise die ich vielleicht teilweise schon gestellt habe, aber da habe ich mir die Notizen nicht niedergeschrieben, sondern habe das so in so einen Gesamtkontext von Wissen aufgenommen. Und jetzt haben wir aber das anders gemacht. Und zwar notiert, aufgenommen und dann eben ausgewertet, um dann auch das zu berechnen, was heute, ich sag mal, nur der CO2-Fußabdruck ist. Es gibt ja noch andere Methoden, um zum Beispiel Umweltbelastungspunkte. Das ist jetzt noch einen spannenden Bereich, auf den wir in Zukunft auch noch schauen können. Wie können wir neben CO2 noch anderes abdecken? Aber das war auf jeden Fall der Grundgedanke, möglichst breit, möglichst viel mitzunehmen von diesen Farmen.
Genau, das gibt es, diesen Farmrechner, und den berechnet er auch anhand des CoolFarm-Tools. Das ist doch mal so ein anderer Rechner, der einem hilft, das wirklich auch zu textualisieren. Und der geht, also den wenden wir schon an, auch bei uns in Nicaragua. Der wird jetzt aber noch einmal gebraucht, und wenn er dann so richtig gut ist, dann würden wir den auch gerne verteilen. Also wenn ihr Interesse sowas oder jemanden kennt, vielleicht den Produzenten irgendwo sagt, yo, das wäre ganz interessant, das würde ich gerne mal ausprobieren. Schreibt uns gerne und dann schauen wir, was da möglich ist. Dann hat Tobi weitergerechnet, der hat nämlich auch einen Rechnungswunsch für Cafés, also Coffeeshops, so, damit die eigentlich auch ihre Emissionen berechnen können. Der sollte auch mal kommen, hat auch Maschinen, macht eins noch kurz, bevor wir da reingehen müssen, wir reden immer über CO2. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, hey, wir dürfen nie in einen CO2-Tunnel verfallen, also dass wir nur aufs CO2 schauen, aber das habe ich vorne schon, ich glaube, etwas Wind aus den Segeln genommen, als ich gesagt habe, nee, Kaffee ist ein soziales Produkt. Es geht am Schluss nicht nur um Kaffee, eigentlich nicht, es geht um ganz andere Dinge. Und wenn wir uns nur auf CO2 konzentrieren würden, dann ja, dann bringt das gar nichts. Deswegen hast du gesagt, Umweltbelastungspunkte, das könnt ihr auch mal googeln. Das ist ein viel holistischeres Konzept, das noch viel, also das weit über CO2 hinausgeht, sondern eben auch diese ganzen Dimensionen der Nachhaltigkeit versucht abzubilden und in ein Punktesystem einzugliedern.
Philipp, wir haben den wichtigsten Rechner nicht genannt.
Nein,
nicht den wichtigsten, aber den, mit dem jeder von euch zu Hause auch berechnen kann.
Ja.
Der Fußabdruck der einzelnen Tasse bzw. der Brühung ist, je nachdem, welchen Kaffee ihr gerade verwendet. Da gibt es dann Beispielkaffees, die wir schon berechnet haben. Und auf der anderen Seite natürlich, welche Brühmethode, doppelter Espresso oder nicht doppelter Espresso. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist zum Beispiel Milch dann nicht noch mit drin. Da gibt es aber auch zum Beispiel einen Artikel, wie es eigentlich sich um die Milch dreht. Aber mit diesem Rechner könnt ihr euch anschauen, wie euer Fußabdruck ist, wenn ihr Kaffee zubereitet, ob mit Boiler oder mit Thermoblock oder mit Kapsel oder.
Weißt du noch, wie hoch der CO2-Fußabdruck ist, Gramm CO2-Äquivalent bei einem doppelten Espresso-Abpass zubereiteter feiner Asgaso in der Schweiz, also mit einem Schweizer Strommix?
Ich glaube 1,5.
Nee, so eine wie bei 42 Gramm.
Das sind die Zahlen von Donnerstag.
Ja, sind die Zahlen vom Donnerstag.
Das habe ich mir denn da gemerkt.
1,5 was? Gramm oder Kilo? Also ja. Was? Sag jetzt nicht Kilo. Dann müsste die liebevolle Nervensäge noch was drüber. Aber nein, das ist einfach auch mal gut, so ein paar Zahlen zu sehen, so ein paar harte Zahlen. Dann hat er aber noch einen Rechner gemacht, den Röstereirechner. Genau. Und bevor ich da reingehe, wie der rezipiert wurde, sag mal kurz, um was geht's da?
Im Röstereirechner geht es darum, den Rohkaffee auszublenden und einfach mal nur zu schauen, wie ist es wiederum CO2. Wir sprechen gleich nicht mehr über CO2, aber das machen wir jetzt hier noch kurz fertig.
Dann fertig.
Der erlaubt quasi einer Rösterei, einmal zu schauen, wie ist es hier durch Stromverbrauch, durch Biogas oder Nicht-Biogas oder ein normales oder Strom eben, Stromröster oder was auch immer für Röster. Verpackungsmaterialien, möglicherweise Flugkosten, also alle Emissionen, die entstehen im Laufe eines Jahres in einer Rösterei, erlaubt dieser Rechner ja einzugeben. Da kann man dann seine monatlichen Stromrechnungen und so weiter einpflegen. Und am Ende kommt da eben ein Röstereiabdruck, wie nochmal betont, ohne Rohkaffee heraus. Und das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht, Philipp, weil wir ja eben diesen Rechner haben. Und du hast es schon gesagt, wir haben diesen Rechner tatsächlich auch öffentlich zur Verfügung gestellt, tatsächlich auch erst kostenlos in der Testphase. Und dann haben wir gedacht, das ist auch ein Tool, in das haben wir viel Zeit reingesteckt, das können wir auch sehr günstig zur Verfügung stellen. Und das gehört zu den traurigen Projekten, beziehungsweise nein, für uns ist es ein tolles Projekt, aber die Anklangnahme oder die, wie oft das genutzt wurde, gehört eher zu dem, was mich ein bisschen enttäuscht oder sogar sehr enttäuscht, wenn ich auf das schaue, Philipp, wie ist das bei dir?
Ja, Überraschung und Enttäuschung, ein bisschen Frustration war bei auch dabei. Also wir haben ziemlich viel drauf gesetzt, eben eigentlich immer aus dem Angang heraus, dass wir das verstehen wollen. Und wenn wir es verstehen, geben wir es weiter. Und so war es auch bei dem Rechner. Für eine Beta-Phase, die waren kostenlos.
Ja,
da haben sich ein paar Röstereien gemeldet. Die wollen das machen. Ich glaube, es waren 10. Und dann haben das aber 2, 3 ausgerechnet und am Schluss aber hat Tobi sogar noch angeboten, hey, ich spreche das mal mit euch durch und das waren weniger als 3, die das wirklich in Anspruch genommen haben. Und dann gingen wir raus und haben den verkaufen wollen für vielleicht 80 Euro oder so, also wirklich so Autokasse für die ganze Arbeit, die da reinfloss.
Also das Ding hat uns rund 20.000 Franken gekostet, kann man einfach mal so sagen. So, oder vielleicht sind es 15, whatever.
Well, das wurde einfach nicht aufgenommen. Nee. So. Und jetzt wissen wir natürlich, dass das nicht irgendwie Wasser ist, das einfach läuft oder irgendwie Kapselkaffee oder Kaffee, den man auch immer trinkt. Ja, natürlich ist es ein total spezifisches Produkt, aber es gibt doch irgendwo um die 1.200 bis 1.300 Röstereien in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und vielleicht überschätzen wir da unsere Reichweite. Aber ich glaube, wir haben doch ein paar erreichen können, weil wir das auch beim Deutschen Kaffeeverband, ging das sogar in den Newsletter rein. Und da haben sich 2, 3 Röstereien da bei Tobi gemeldet und der machte dann ernst, hat gesagt, jo, um das geht's und da kam leider nichts mehr zurück. So, Man muss das ja niemandem aufpfropfen. Das ist ja nicht die Idee. Aber wir haben hier eine Einladung gemacht und die kam leider nicht so an. Und ja, also Kapitel, glaube ich, so abgeschlossen. Wenn jemand da möchte, kann er sich sie melden. Wir rechnen aber munter weiter und werden schon in der ersten Januarwoche dann unseren Nachrösterei-Abdruck des Jahres 2024 liefern.
Ja, ja. Ich will auch noch kurz,
ja, komm auch
kurz meine Enttäuschung ausdrücken, denn es ist ja tatsächlich so, dass also nicht nur die gesamte Welt von der Veränderung des Klimas betroffen ist, sondern insbesondere die Kaffeeproduzierenden. Und das sehen wir jedes Jahr in allen Weltregionen. Und mit denen arbeiten wir als Röstereien zusammen. Das heißt, es betrifft uns im Kern. Und tatsächlich, also ich bin da enttäuscht von der gesamten Branche, muss ich ganz klar sagen. Aber natürlich auch vor allem von unseren Kollegen im Spezialitätensegment, die ich habe auch ganz fadenscheinige Sachen, ehrlich gesagt, gehört, dass so Sachen wie, ja, das ist eh nur Marketing für euch, ist das ja sinnvoll, das zu machen. Aber ja, und wir kaufen ja eh nur direkt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt Kaffee direkt kauft oder nicht. Denn es sind ganz andere Faktoren, die einschenken. Und ich finde, da darf sich einfach niemand, also sowohl natürlich privat, aber insbesondere auch im Kontext von einer Betriebstätigkeit darauf ausruhen. Und ja, am Ende des Jahres ist der Fokus dann, dass irgendwie, oder am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals, dass irgendwelche Quartalszahlen irgendwie mehr oder weniger stimmen. Aber diese zentralen Faktoren, wie geht es eigentlich dieser gesamten Kette, wie ist eigentlich die Gesundheit dieser ganzen Kette? Und dazu gehört eben natürlich auch, insbesondere, welche Folgen zeigen sich aufgrund von Klimawandel auf den Farmen? Das ist ja unmittelbar und wir können schlecht, finde ich, von erfolgreichen Quartalen oder Jahren sprechen, wenn wir diese Realität, diesen Teil der Realität, ich meine, es gibt noch genügend andere Realitäten, die problematisch sind im Kaffeeanbau, strukturelle Armut und so weiter und so fort, wenn wir das ausblenden, dann brauchen wir echt als Branche nicht stolz auf uns sein, sondern ja, müssen wir uns eigentlich, finde ich, alles schämen, ehrlich gesagt.
So, jetzt hast du einen riesigen Spagat gemacht. Aus der Röstereien ins Feld. Du bist okay. Komm, bleiben wir da gleich stecken? Nein, ich glaube, wir bleiben beim Spagat stecken. Denn du hast gesagt, da müssen wir uns alle schämen. Komm, nächstes Thema, das wir aufmachen, ist die SSCP, die Swiss Sustainable Coffee Platform. Die ging nämlich kürzlich live. Es gibt eine, die Swissco, das ist eine Kakao-Plattform. Da gibt es jetzt im 8. oder im 9. Jahr, da geht es eigentlich darum, dass sich die Kakaobranche und wirklich alle Player in der Kakaobranche in der Schweiz vereinen und die gleichen Nachhaltigkeitsthemen in Kakao besprechen. So, jetzt gibt es das auch für den Kaffee. Natürlich auch unter Druck der EU, also nicht, dass die EU Druck gemacht hat, aber stellt euch vor, die Schweiz ist ein Kaffeeland. Zwischen 60% und 70% aller Kontrakte, die weltweit gemacht werden, werden in der Schweiz gemacht. Also entweder am nördlichen Ufer des Genfersees, in Lugano, rund um den Zugersee oder dann ein bisschen nördlicher nach Zürich. Das ist total crazy. Und gleichzeitig gehört die Schweiz zu den Top 3 Exporteurinnen von Röstkaffee, weil vor allem eben Kapseln und Nestle, ne? Also Nespresso-Kapseln, die gehen ja weltweit weg. Da gibt es 2 Werke in der Schweiz. Also die Schweiz ist ein Mega-Player, aber mit Mega-Player kommt Mega-Verantwortung. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie die Schweiz positioniert, weil sie das bis jetzt einfach noch nicht gemacht hat. Da gibt es aus der EU, es gibt die EUDR, es gibt EU-Triple-D-Lieferkettengesetz und so weiter. Da kommt die ganze Zeit was aus der Pipeline geschossen, das ist nur noch nicht fertig. Gehört unter anderem zum Green New Deal. Die Schweiz muss aber darauf nicht reagieren, weil die Schweiz nicht Teil der EU ist. Aber die Schweiz, mega großer Kaffee-Player. Es war also höchste Eisenbahn. Es war wirklich höchste Zeit, dass da was geschieht. Es gibt diese Plattform, die wurde ins Leben gerufen und ich habe uns da vertreten im Hinblick auf die Verfassung der Declaration of Intent, also der Absichtserklärung. So, hast du die gelesen?
Ja, Aber ja. Philipp, ich habe das gelesen tatsächlich. Aber ich will hier trotzdem noch mal ganz kurz, du sagst das jetzt hier so, habe ich mitgearbeitet. Ich will es noch mal betonen, denn ich ziehe meinen Kaffeehut natürlich dafür, dass du das getan hast. Und zwar Teil geworden bist eines, wie soll ich sagen, ja doch durchaus politischen Prozesses, der ganz unterschiedliche Stakeholder zusammenbringt, und zwar einige dieser Unternehmen, die du gerade genannt hast, die diese Kapseln exportieren, aber auch ganz andere, insbesondere auch all diese großen Trader. Ich glaube, im Wesentlichen alle waren dabei, plus natürlich die Kaffeeverbände, die Papiertiger sind und die weniger Papiertiger sind, also eben die ganzen Papiertiger. Also all die waren dabei. Und du warst dabei als Vertreter einer Mini-KMU in Basel,
ja,
und hast dir Gesprächsprozesse gegeben mit einer Engelsgeduld. Du kamst dann immer am nächsten Tag wieder. Es war spannend. Du bist auf das echte Leben der Konzernwelt und des Rohkaffees gestoßen und hast dich da durchgekämpft. Und wir haben natürlich die Frage gestellt, auch warum, wieso, weshalb. Frage ich dich auch gleich noch. Aber sag doch ganz kurz, ihr habt jetzt einen Prozess gemacht und es gibt ein Papier. Es haben den Leute unterzeichnet. Was steht denn da drin?
Also ich danke dir, dass du den Hut siehst. Ja, ich eigentlich Geduld. Ich bin ja, also meine Kinder haben mich schon etwas geduldiger gemacht. Aber das war schon echt, also das war echt crazy. Also wir sind es uns ja gewöhnt, lieber Benjamin. Wenn wir sagen wollen, komm, wir verändern was, dann machen wir das jetzt, jetzt, jetzt. Oder komm, wir probieren das mal aus oder machen mal da auf Insta was. Oder komm, wir machen kurz einen Podcast, schubdiwupp, dann machen wir das. Aber da putzt du ja x Millionen Klinken. Mhm. Und dann geht's ja nicht drum, dass man dann einen kurzen Podcast macht, sondern vielleicht ein Komma mehr und ein Komma weniger oder ein Und bei so einer Absichtserklärung. Also das war schon crazy. Was steht da drin? Also wenn man das so liest, dann verstehe ich Organisationen und Individuen, die sagen, was ist das eigentlich? Das ist nur warme Luft.
Ja.
Aber man muss das wirklich so lesen, wie ich das eingeläutet habe, und zwar, dass es noch nichts gibt. Es gibt noch keine branchenübergreifende Lösung. Und das ist eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative. Also die versucht, du hast auch gesagt, Stakeholder, ganz verschiedene Akteure in einer Plattform zu vereinen, damit man dann die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen, die ja uns alle betreffen, zusammen adressieren kann. Also alles ein bisschen vage, was da drin steht. Man möchte nachhaltiger werden und man möchte so, also es steht da nicht, wir möchten so viel CO2 reduzieren, denn man darf nicht so konkret werden. Denn wenn man konkret wird, jetzt schon, dann verscheucht man auch ganz viele Leute. Also steht da eigentlich alles drin und nichts. Es klingt alles mega gut, aber nie präzise. Aber das ist eigentlich der Grundstein, denn jetzt geht es darum, dass noch dieses Jahr die Roadmap definiert wird. Die Roadmap, und die haben jetzt echt viel zu tun, weil wir, die da alle an dieser Absichtserklärung mitgeschrieben haben, so vage waren, die Roadmap jetzt machen, die müssen das konkret machen. Und konkret heißt wirklich konkrete Ziele ableiten und ein Ziel, wie man das kennt, also wie viel, wovon, bis wann, mit welcher Verantwortlichkeit und mit welcher Messbarkeit.
Verbindlichkeit,
ja, das werden wir dann alles sehen. Es gibt die Gründungsversammlung im Oktober oder November. Ja, ich freue mich drauf. Und dann, die haben, also wer da mitarbeitet, muss echt viel tun, weil es noch nichts gibt. Und das ist ja wirklich, da werden die großen Fragen beantwortet. Also warum, du hast es gesagt, strukturelle Armut, warum gibt es das immer noch? Und was kann man als Kaffeebranche jetzt tun? Hey, da müssen alle aus sich rauskommen. Und das auf deswegen sind wir da Mitglied, um das mal zu sehen, hey, wer redet denn da alles mit? Also jetzt sind wir da als Mini-KMU dabei, dann ist Nestlé dabei und wir sitzen am gleichen Tisch und reden über das Gleiche. Und das ist für mich der größte Wert am Ganzen, dass man das mal so thematisieren kann.
Ja, das verstehe ich. Du, ganz kurz, du bist nicht dabei jetzt bei dem Runterbrechen mehr, das ist nicht mehr deine Aufgabe.
Nein, da gibt es jetzt eine Geschäftsführung und es gibt ein Board und das ist deren Aufgabe, aber die werden auch zukommen punktuell auf die Mitglieder. Und also ich habe auch nicht wirklich Lust, das kann ich dir jetzt so sagen, denn das ist wirklich, hey, also was wir gestritten haben über diese Absichtserklärung und wie viele Stunden da reingingen, um wirklich einen Halbsatz noch auszuradieren, das werden die jetzt nochmals machen.
Ja, weißt du, was natürlich die Schwierigkeit ist? Also wir werden ja gleich auch noch ein bisschen über Projekte von uns sprechen und ich verspreche mir von einigen dieser Projekte sehr viel Impact natürlich. Aber wir müssen ja ganz ehrlich sein, wenn wir 100 Tonnen Kaffee rösten und den an euch weitergeben dürfen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Kaffee trinkt und wir freuen uns, wenn wir hier sehr konkret mit diesen Partnern Schritte machen können. Und dennoch ist das natürlich nicht mal ein winziger Tropfen auf dem heißen Stein. Und insofern nochmal, deswegen habe ich den Hut gezogen und allerhöchster Respekt. Und auch deswegen, ich habe das ja dann auch kommentiert und habe gesagt, es ist ein Strohhalm, aber es ist der entscheidende, weil wir Kleinen haben alle, also wir haben alle Verantwortung und deswegen nerve ich mich auch, dass niemand den CO2-Rechner genommen hat. Und dennoch müssen natürlich die Großen insbesondere Schritte machen, denn wenn die ein Supermarktregal verändern oder wenn die was anderes in ihrem Single-Serve-Pot haben, dann verändert sich die Kaffeewelt.
Und weil Volumen.
Weil Volumen, weil eben hier 15 Millionen Deutsche dann diese eine Kaffeesorte trinken und. Da ist es natürlich dann erheblich, nicht nur, ob dann 10 Rappen oder 10 oder 20 mehr fließen, sondern auch, wie viel weniger Dünger da auf den Boden gekippt wird. Und ja, genau das ist natürlich der Weg. Und deswegen braucht es insbesondere da Schritte. Und deswegen ist es immerhin ein Strohhalm. Und du hast es dann in Wünschen formuliert, was du dir wünschst, in welche Richtung es gehen solle. Willst du die nochmal zusammenfassen?
Ja, wenn ich die noch rekapitulieren kann. Also ich wünsche mir vor allem, ich glaube, das ist der wichtigste Wunsch, dass man mutig ist. Also vor allem, dass die Plattform mutig ist. Aber die Plattform besteht aus den einzelnen Playern.
Mhm.
Und ich wünsche mir, dass man mit dieser Plattform wirklich vielleicht sich gemeinsam stark fühlt und jetzt sagt, okay, wir machen das im Sinne der Plattform. Auch als Unternehmen, aber auch im Sinne der Plattform. Und als Kaffeeschweiz ein Zeichen zu setzen. Ein frommer Wunsch, würde ich sagen. Aber was ich mir auch vor allem wünsche, ist, dass das verstanden wird, dass es hier darum geht, dass das nicht ein weiteres Label ist. Und ich kann jetzt einfach sagen, yo, ich als Rösterei X oder Kaffeemaschinenhersteller Y oder Enkoffinierer Z oder wer auch immer, ich bin jetzt da Mitglied und ich mache das als Kleber auf meine Packung drauf. Was auch mal eine Frage war, und ich sehe auch schon einzelne Blogbeiträge, ja, wir sind jetzt da dabei und wir sind deswegen nachhaltig. Nein, natürlich nicht. Das ist nur eine Plattform und da geht es darum, dass man jetzt liefert. Da geht es darum, dass man diskutiert und sich dem auch stellt. Und wird niemandem eine Krone aufgesetzt. Man zahlt ja auch dafür. Und jetzt muss man wirklich da harte Dinge diskutieren. Also auf das freue ich.
Mhm.
Also, SSCP. Ja, könnt ihr gerne mal googeln oder einen Blog von uns noch lesen. Es gibt ein paar Wünsche dazu, aber die Hoffnungen sind limitiert. Wo hast du denn Hoffnungen? Du hast gesagt, ein paar Projekte, da denkst du viel mehr an Hoffnungen.
Ja, genau, die werden natürlich dann auch in dem SSCP an oder berührt und richtigerweise, die finden, oder was heißt richtigerweise, viele dieser Themen drehen sich natürlich um den Anbau und um da auch nochmal eine ganz kurze Schleife, um das eingangs benannte Berechnen von Tobias zu machen. Da findet ja finden die meisten Emissionen statt. Da haben wir die größten Herausforderungen. Deswegen müssen wir da auch den Fokus drauf legen. Und übrigens, was ich sehr interessant fand, so in einem Nebensatz hat ja die Jury, die uns da für diesen Basler Klima Award besucht hat und dann auch geschaut hat, wie arbeiten wir eigentlich, hat so im Nebensatz gesagt, wir waren uns gar nicht so sicher, ob wir hier reinpasst.
Aha.
In diese ganze Geschichte. Gut. Warum? Ja, weil eben Kaffee. Weil Kaffee per se eben eigentlich alles andere als nachhaltig jetzt erstmal ist, zumindest so wie er heute produziert wird. Und darum war auch da die Frage, was tut ihr eigentlich insbesondere auch im Anbau? Und also nochmal herzliche Einladung für uns abzustimmen. Philipp, du hast alles unten verlinkt, Basler Klima Award. Preis. Es wäre grandios, wenn ihr uns unterstützt, damit wir Projekte wie die, die wir in Brasilien oder in Nicaragua oder in Mexiko machen, ja, genauso sowieso weitermachen, aber ihr könnt es dabei unterstützen, weil wir würden dann den Publikumspreis natürlich auch hinein investieren. Größter Teil des Impacts, habe ich gesagt, Philipp, 70% des CO2-Fußabdrucks.
Ja, Ich gehe gleich darauf ein, aber du hast was gesagt, was mich triggert, weil ich glaube, du meintest es nicht so. Du hast gesagt, Kaffee ist per se nicht nachhaltig. Jedes Mal, wenn ich das auf meinem LinkedIn oder irgendwo Profil lese von irgendjemandem, dann sage ich, nein, stimmt nicht. Und bringe Beispiele, warum es eben nicht so ist. Das geht dann so weit, dass dieser Laborkaffee dann so gehypt wird und die haben ja, hey, die haben also all diese Tech-Fuzzis-Investoren, die investieren da halt so viel. Das ist mega cool. Kann man Kaffee im Labor machen, weil viel nachhaltiger. Nein, natürlich. Es ist ein soziales Produkt und nur wenn ich es im Labor machen kann, hey, dann ist es nicht so disruptiv, wie ich denke. Es ist schlecht disruptiv, weil ich die ganze Kette kaputt machen würde, weil da eben noch Menschen dem dahinter stehen. Und Kaffee ja, wenn er als mega große Monokultur mit null Biodiversität und so weiter und die Böden wären vernachlässigt, ja, dann ist Kaffee nicht nachhaltig. Kaffee kann mega nachhaltig sein. Kaffee kann eine positive Klimabilanz haben und CO2-Bilanz, weil eben Kaffee ist eine Pflanze. Und Kaffee kommt aus dem Wald. Und wenn man Kaffee als Pflanze im Wald behandelt und so, wie man das eben heute kann, dann kann Kaffee eine riesige Senkwirkung haben und sogar gerösteter Kaffee mehr daneben sogar klimapositiv.
Ist das nicht spannend? Und dennoch ist natürlich zu Recht aber der Eindruck da, Kaffee ist in der Regel nicht nachhaltig, weil es ist ja so. Also wenn wir jetzt nochmal über die große Kelle und all diese großen Unternehmen, die da Kaffee auch produzieren, reden, dann ist er in den wenigsten Fällen nachhaltig. Nachhaltige Kaffees, die kann man an wenigen Händen zählen. Und dennoch, aber das ist ja auch ein Ergebnis der Arbeit von Tobias, können wir sagen, zumindest, wenn wir so rechnen, wie in der Regel gerechnet wird, können wir sagen, dass wir auf jeden Fall Farmen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht zuletzt mit unserer eigenen Farm, ja, tatsächlich nach diesem Berechnungsgrundsatz im CO2-Kontext auch sagen könnten, dieser Kaffee ist eigentlich eher klimapositiv.
Ja, machen wir aber nicht.
Wie machen wir aber nicht?
Ja, wir könnten es, aber wir rechnen es nicht gegen. Also wir haben die Zahlen. Wir könnten sagen, ja, wir können jetzt, wir haben so eine dicke Humusschicht und wir haben so viele Bäume, die wachsen x Zentimeter pro Jahr und schlucken 30 Kilo CO2. Könnten wir jetzt also diese sequestrierten CO2-Emissionen, könnten wir gegen die Emissionen berechnen und da kommen wir auf einen negativen Wert, was dann eben positiv zu deuten ist, also wir senken mehr CO2, als wir emittieren. Aber haben wir es bisher noch nicht so gemacht. Warum eigentlich nicht?
Ja, tatsächlich eigentlich, um genau dieses Gespräch aufzumachen. Ich finde aber, wir könnten das noch viel mehr machen. Tatsächlich, wir haben uns einfach dagegen entschieden, auch weil viele das ja tun, so grob Pi mal Daumen ihren CO2-Fußabdruck mit irgendwelchen, ja, semigenauen Rechnern berechnen und dann viele verallgemeinerte Werte nehmen und auch nicht den Kaffee von ihrer eigenen Farm anschauen, sondern gucken von den wenigen gerechneten Kaffees in den allgemeinen Datenbanken, die Daten nutzen und dann am Ende sagen, ja, dann kompensieren wir jetzt hier ein bisschen. Und das, wir reden schon wieder ein bisschen über Marketing, das ist tatsächlich ein bisschen Augenwischerei, weil es eigentlich nicht da ansetzt auf der einzelnen Farm und in diesen Kreis und auch in diese Kommunikation wollen wir uns eigentlich nicht einordnen, weil wir dann eben nicht drüber sprechen können, über dieses Potenzial. Weil wir
ja, die Geschichte wäre zu Ende erzählt.
Ja,
sobald wir das sagen, wäre es fertig.
Du hast es völlig richtig. Und uns geht es eben nicht darum, irgendwo extern zu kompensieren, sondern in unserer Kette, in diesen Faden, auf diesen Farmen, das möglichst gut zu machen. Und mit manchen ist es einfacher, mit anderen ist es herausfordernder. Aber da ist ganz viel Potenzial. Und es gibt Partner von uns, die sagen, weil für uns ist selbstverständlich und nicht aus CO2-Gründen und nicht erst seit heute, wir haben einfach ein Drittel Wald. Ein Drittel Wald. Und das ist nur Wald. Und zusätzlich haben wir auch noch Farmen, die eigentlich Agroforest sind. Also, so, und da müssen wir überhaupt gar nicht drüber sprechen. Die sind mehr als CO2-positiv, die sind lebendige, biodiverse Landschaften. Es ist einfach ein Traum, es ist ein Wald, es ist lebendig und da wächst dieser Kaffee auch noch drin, aber da wächst auch alles andere und da lebt auch alles andere. Und es ist einfach wunderschön.
aber vielleicht haben sie kein Label. Und jetzt könnten wir eigentlich, du hast gesagt, hey, was machen wir eigentlich so überall, da wo wir so Projekte machen. Projekte stört mich übrigens ein bisschen, weil Projekte immer dann so ist, ja, Anfang, Ende. Mhm. Also es ist am Schluss ein Projekt, aber eigentlich zielen unsere Projekte immer dahin ab, wirklich so einen gewissen Systemwandel in Kleinen zu bringen, dass wir uns da dann irgendwann auch rausdividieren können. Also dass es uns nicht braucht. Mhm. Das ist, dass dieses Projekt oder was sich dann gewandelt hat, dieser Impuls, dann auch ohne uns funktionieren würde. Ich kann es kurz machen.
Also bei ja, mach mal konkret, genau. Also ja. wir sind so die ganze Zeit auf so einer hohen Flughöhe.
Also jetzt komm,
geh mal rein.
Abbas, die produzieren mittlerweile, was ist es denn, fast 40% von dem, was sie produzieren, ist Bio-Kaffee. Und das war bis vor wenigen Jahren viel, viel weniger. Das war unter 10%. Und sie hatten aber keinen Markt dafür. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir haben Bock auf Bio-Kaffee. Habt ihr das auch? Dann lasst uns das zusammen machen. Ich mach's kurz und erzähle es nachher etwas detaillierter. Jedenfalls machen sie das jetzt. Und wir kaufen den allergrößten Teil von dem, was sie an Bio-Kaffee produzieren. Es ist mittlerweile so viel. Natürlich haben auch andere das gehört und haben Interesse und es ist super. Also die bringen ihren Bio-Kaffee los. Und das ist genau das. Also wenn wir den irgendwann nicht mehr kaufen würden, dann hätten die schon einen. Also wie haben wir das aber gemacht? Die hatten ein paar ganz wenige Produzenten, die auf dem Weg zu Bio waren oder schon Bio sein können oder waren, aber sie hatten keinen Markt und deswegen mussten sie das über eine andere Kooperative verkaufen. Aber es war total nicht lukrativ und es gab auch kein Bewusstsein. Dann haben wir gesagt, komm, wir möchten jetzt nicht noch einen weiteren brasilianischen oder Kooperativ mit denen zusammenarbeiten, die schon Bio sind, sondern für uns war viel spannender, jemanden wirklich so einen Bio-Impuls mitzugeben, quasi das Angebot zu machen, yo, wenn ihr Bock habt, haben wir auch Bock. Da gab es ein paar Gespräche zusammen mit Alcano und es war immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Dann haben wir gesagt, hey, aber was ist es denn, was braucht ihr noch? Und die konnten es nicht sagen, dass sie eigentlich das Geld während der Transition brauchen, aber es war dann klar und ich habe dann gesagt, yo, dann bezahlen wir 75% des fertigen Biopreises während der Transition. Und dann ging es schnell. Dann haben wir gesagt, jo, machen wir. Und dann, innerhalb von 1,5 Jahren haben wir dann fast schon 2 Container Bio-Kaffee eingekauft.
Ja, und damit ist irgendwie nicht Ende, sondern es beginnt ja dann eigentlich erst ein Prozess. Ja. Und du kannst noch erzählen, dass sie sich auch noch beschäftigen mit anderen Themen vielleicht. Denn eine Herausforderung ist natürlich, wie funktioniert dann Bio-Kaffee in Brasilien? Und das ist dann sehr viel Dünger und so weiter. Und dann kommt die Frage, wo kommt der Dünger her? Gibt es, glaube ich, viele spannende Geschichten zu. Ich will jetzt nicht sagen Nachfolgeprojekte, aber Nachfolgeprozesse, die sich dann eben da anknüpfen können. Ich finde es total spannend, dieses Thema. Aber ich habe eine Geschichte mitbekommen. Ich will das kurz eingeschieben. Wir waren in Deutschland im Gespräch mit einem nachhaltigen Institut. Ich sage jetzt nicht genau, worum es ging, denn sonst weiß jeder wenig oder was ich meine. Aber da wurden wir nicht genommen als Partner. Und es ging um einen Business-Prozess. Die andere Seite war sehr nachhaltig und biofokussiert. Wir wurden nicht genommen, weil wir nicht nur mit Biofarmen arbeiten. Und wir haben aber wirklich für uns gesagt, wir wollen ganz gezielt das nicht. Wir gehen nicht zu fertigen Biofarmen. Machen wir auch wegen den Menschen und weil da einfach Prozesse sind. Aber ich finde dieses Abpassbeispiel so viel besser und dann arbeite ich lieber mit solchen Institutionen nicht, die sagen, alles muss schon Bio sein, weil die Wahrheit liegt ja im Wandel, in der Veränderung. Wenn man nur das nimmt, was schon da ist, wo es vermeintlich perfekt ist und nur mit denen arbeitet, dann passiert ja nichts. Hier, das ist der größte Teil unseres Rohkaffees, der war konventionell und jetzt ist der Bio und für sie sind wir ein zentraler Partner. Sie sind ein zentraler Partner für uns und das ist das. Das ist nicht ein Projekt, das ist gleichzeitig eine Heirat und eine Verwandlung und eine Transformation.
Und eine Lebensaufgabe.
Und es beginnt gerade erst so.
Ja.
Und also so will ich arbeiten, das macht Freude.
Ja. Und trotzdem, ich meine, ist es ja, Jetzt können wir Appas, ja, können wir eine Lobhudelei, das Loblied singen hier, aber es ist immer noch Brasilien. Und das heißt, es ist immer noch Monokultur, aber jetzt mit biologischen Mitteln. Und mit, also so, das haben sie auch vorhin schon nicht gemacht, also mit Herbiziden gearbeitet. Aber jetzt gibt es noch ein paar mehr Regeln, wie hoch das Gras stehen muss. Und der Rest gibt es auch ein paar kleinere Dinge, aber eigentlich sind es vor allem die Dünger und das Risiko. Und mehr Arbeitsaufwand, weil Brasilien. Und zwar in Minas Gerais, wo wirklich diese Kaffeeplantagen halt, da gibt es keinen Wald mehr. Also da muss man gar nicht über Entwaldung reden, weil der Wald schon in den 60er Jahren abgeholzt wurde. Da steht kein Wald. Und wenn da ein paar Bäume sind, das sind Bäume, das ist kein Primärwald, sondern es sind Bäume, die vor ein paar Jahren gepflanzt wurden. Also es ist immer noch Brasilien. Aber deswegen müssen wir da arbeiten. Denn Brasilien ist ja die allergrößte Kaffeeproduzentin weltweit mit diesem Jahr fast 34% dann. Und man kann nicht einfach sagen, ah nein, es ist der Brazilian Case, den müssen wir gar nicht, da müssen wir gar nicht anfangen, weil das sowieso nie nachhaltig sein kann. Nein, gerade deswegen muss man da sein. Dort, wo die Musik spielt, muss man aktiv sein. Wir sind auch in Mexiko, Nicaragua und anderweitig aktiv, aber da liegt der Hebel und da kann man vor allem, und das finde ich das Interessanteste, war nämlich in Milan an der World of Coffee vor, weiß nicht, 2,5 Jahren oder so. Da ging das gerade los. Dann habe ich so ein paar andere Trader und Brasilianer getroffen und habe gesagt, ja, Appas und so, wir machen jetzt Bio mit denen. Geht's noch? Das kauft ja niemand. Ich sage, doch, wir. Also die fragen, warum? Er kriegt denselben Kaffee für 2,5 Mal weniger. Sagt, ja, natürlich, aber also eben, es geht um Bio, es geht um Impulse. Ja, aber es ist viel zu teuer, der Markt ist viel zu klein. Und das fand ich halt so interessant zu sehen. Also die ganze Welt hat sich darauf eingestellt, dass der Kaffee aus Brasilien einfach günstig ist und nach Nüssen schmeckt. Und Bio braucht es da nicht, weil er das Rückgrat ist von den allermeisten Blends. Und ihr trinkt wahrscheinlich, wenn ihr irgendeinen größeren Brand trinkt, dann trinkt ihr immer Kaffee aus Brasilien. Mhm. Und dass da jetzt irgendwie so ein paar Fritzen kommen und sagen, Jubi, wir bezahlen mehr, jetzt wird das Bio. Ich kann aber sagen, da hat sich viel geändert, denn die haben jetzt Zulauf bei Appas. Also die brauchen auch neue Leute, weil die mehr Bio machen können. Und am Schluss sind brasilianische Kaffeeproduzenten die besten Geschäftsleute, viel mehr als Kaffeeproduzenten, die ich kenne. Also alle Kaffeeproduzenten sind Geschäftsleute, aber die Brasilianer, die können super gut rechnen und die kennen so die Tricks of the Trade. Aber wenn die sehen, aha, wir bezahlen ein größeres Differential, also eine größere Prämie auf Bio-Kaffee, dann machen sie das.
Ja, und ich finde schon auch, dass das ist ganz deutlich geworden und das wird deutlich zum Beispiel in dem Appas-Film, Philipp, ich war ja nicht bei Appas dabei, aber in diesem Film, den findet man auf YouTube, da schilderst du das und auch ein Produzent kommt zu Wort, deine Produzentin, die schon auch in sich eine Sehnsucht haben, eigentlich anders Kaffee anzubauen und dafür gegenüber suchen. Also mit weniger intensiven chemischen Keulen, mit einer Landwirtschaft, die mehr Mensch und Natur entspricht. Da sind wir eigentlich, als wir diese Hürde, insbesondere auch, ja gut, wir zahlen dann diesen Zwischenbetrag und mehr, als wir diese Hürde übersprungen haben und die Glaubwürdigkeit oder die anderen gemerkt haben, wir meinen das tatsächlich ernst und wir machen das jetzt auch kontinuierlich. Da war ja dann eine Begeisterung und eine Offenheit und das zeigt ja eigentlich, dass da durchaus ein immenses Potenzial, insbesondere auch in diesem brasilianischen Markt, liegt. Und vor allem, wenn wir dann überlegen, du hast gerade über den Hebel gesprochen, über diese Anzahl von Kaffee, die da produziert wird, aber eben auch natürlich, also wir haben da auch wiederum, wir haben da oft weniger zum Beispiel Armutsproblematiken, aber wenn wir jetzt gucken, wie gesund sind dafür die Böden, da wissen auch viele Produzenten, eigentlich sind sie da, haben sie Raubbau betrieben und es braucht eigentlich eher schneller als später eine Transformation, die den Boden, die Natur wieder mitnimmt, weil auf Dauer kann das einfach so nicht funktionieren und dann kommt der nächste Frost und meine Pflanzen sind einfach nicht robust genug und dann auch rechnerisch funktioniert das Ganze dann nicht mehr, ne? Also wenn dann eben die Ernte hinüber ist, weil die Pflanzen zu wenig kraftvoll sind, dann funktioniert das Ganze ja auch nicht.
Ja. es ist ein bisschen ähnlich wie beim CO2. Also man könnte jetzt ganz lange, wir haben lange über CO2 geredet, jetzt kann man eigentlich sich an Bio festklemmen, aber es geht nicht nur um Bio. Das sehen wir ja gerade in Nicaragua. Ist nämlich nicht Bio in Nicaragua. Und da gibt es auch einen ganz einfachen pragmatischen Grund, weil wir drei Nachbarn haben, die nichts machen auf ihrer Farm. Und die eine, die lässt ihre Farm halt wirklich einfach verrecken, ich kann es nicht anders sagen. Und die Pflanzen, wenn da Arroyo ist, also Kaffeerost, dann befällt das die ganze Farm. Und weil ein Pilz keine Grenzen kennt, kommt er natürlich auch zu uns. Also wir versuchen so viel oder so wenig wie möglich mit synthetischen Pestiziden zu arbeiten. Wir arbeiten nicht mit Herbiziden, das machen wir nicht, und auch nicht mit Insektiziden, aber mit Fungiziden, also die gegen Roya gedacht sind. Und das machen wir auch weiterhin, denn die Alternative wäre, dass die Ernte kaputt geht. Und dann wird es eben mega spannend, punktuell hinzuschauen. Okay, was steht da auf dem Spiel? Wie viele Menschen sind von der Farm abhängig? Wie viele Jobs sind da abhängig? Was passiert, wenn die Farm einfach wirklich, wenn die Farm kaputt geht? Was passiert da eigentlich? Und dann möchten wir nicht an einem Label uns festklammern. Das macht da überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, genau. Hier muss man vielleicht noch hinzufügen, Philipp, dass die Farm natürlich auch sehr klein ist. Und deswegen ist es auch kaum möglich, quasi, ja, ich sag mal, umrandende Korridore zu bauen. Wir haben ja diese Banderas Vivas oder wie heißt es doch? Barriera Vivas, genau. Die quasi da einmal im Umkreis um die Farm herum höhere Bäume haben wir da gesetzt, die auch da verhindern sollen, dass der Wind Sporen und so weiter rüberträgt. Aber eigentlich müsste man da wirklich so Übergangszonen schaffen und mit knapp 3,5 Hektar hast du einfach keine Chance.
Genau. Ein anderes Beispiel in Brasilien ist ja die Fazenda Camusim. Davon haben wir von Enriquez Loper haben wir da einen Kaffee. Den nennen wir einfach Enrique. Und ist ein bunter Hund, der Typ. Also der war auch mal lange bei der Brazilian Specialty Coffee Association und der hat mal was ganz anderes gemacht in seinem Leben. Und er hat das geerbt, / gekauft von seinem Großvater, glaube ich. Das ist ein sehr großes Grundstück und das war Wald. Sein Großvater hat Wald gemacht, also Holz. Und deswegen einen riesigen Wald da gepflanzt in Espírito Santo, die das auch mal alles abgeholzt haben. Und ich war dann da und dachte, er sieht aus wie ein Primärwald. Also weil der schon vor 70 Jahren oder so wieder reforestiert wurde. Und der Typ ist ein bunter Hund, dieser Enrique, und den kennt man. Und es gibt auch ganz viele so Urban Legends. Ja, also irgendwie, was der macht, verschiedene Dinge, und das ist nicht irgendwas Demeter, und das ist alles Bio und so weiter. Also der Grund, warum wir mit ihm zusammenarbeiten, ist genau der, was er da macht, hat einfach Vorzeigecharakter in Brasilien. Der arbeitet im Agroforstsystem, der arbeitet mit Wäldern und es funktioniert. Und seine Cafés sind sehr lecker und er hat deutlich weniger Schwankungen in der Ernte. Er hat eigentlich kaum Roya. All diese Dinge, die anderswo auftreten, treten da einfach weniger auf. Und deswegen, so ein Modell möchten wir einfach auch unterstützen. Zeigen, hey, was der da macht mit seinem Team, das ist so weit weg von dem, was man anderswo in Brasilien sieht. Und genau deswegen muss man das eigentlich sehen.
Gleiche Situation natürlich mit TCO Choconejo in Honduras. Ist einfach eine Vorzeigefarm, ist ein Pilotprojekt. Waren die ersten Bioproduzierenden dort in der Gegend, Flors Vater, jetzt die ersten, die Demeter Kaffee machen. Und ja, einfach eine wahnsinnig tolle Arbeit und auch eine der wenigen Farmen überhaupt weltweit, die ich kenne, die sind komplett unabhängig von externen Inputs. Das ist einfach grandios, ne? Ich glaube, nur Kalb kaufen die zu. Also, das finde ich schon faszinierend und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass eine komplett andere Resilienz auf so einer Farm herrscht, wenn dann, der Düngerpreis, der Stickstoffpreis in die Luft geht. Ist eine treffende Formulierung, weil Krieg gerade kommt. Und dann, bist du einfach plötzlich unabhängig, weil du eigentlich alles selbst hast, weil du Kühe hast, weil du diverse Komposts hast und weil du in der Lage bist, auf die Felder noch immer das aufzubringen oder auszubringen, was du brauchst, um deine Ernte auch zu erzielen. Das ist schon genial, ne?
Ja, Stichwort Kompost, da läuft gerade ein Experiment in den letzten Tagen noch in Nicaragua mit dem Huffle. Das ist die Berner Hochschule für Forst- und Landwirtschaft, so heißt das, und mit dem FIBL, das ist das Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft. Da geht es nämlich darum, in diesem InnoCheck-Projekt, also wir haben da auch Geld vom Bund bekommen, weil es einen Innovationscharakter hat, das kann ich so sagen, und zwar, wie kann man eigentlich lokal Dünger herstellen mit dem, was man hat, in einer dynamischen Rezeptur. Das heißt also, ich habe jetzt nicht immer gleich viel Kudung, ich habe nicht immer gleich viel Kaffeepulver, ich habe nicht immer gleich viel Mandarinschale und so weiter. Also können wir da verschiedene Rezepturen aufgleisen, mit denen wir arbeiten können und immer einen richtig potenten Kompost haben. Und das läuft jetzt, Runde 2. Und ja, es ist vielversprechend, aber es ist auch sehr herausfordernd, weil es wenige Kühe gibt.
Weil es wenige Kühe gibt, weil tatsächlich wir auch massive Probleme haben und hatten mit Dürre. Ja. Ich habe das letztes Jahr selber vor Ort erlebt. Ich habe sterbende Kühe gesehen und auch Kühe, die tot am Straßenrand lagen, weil es so trocken war. Und ja, tatsächlich einfach nicht mehr genügend zu essen war. War ja. Das Gras war komplett verbrannt. Und das ist eine echte Herausforderung.
Hey, Waldbrände, ich habe das immer, man hat das immer April, als ich in Nicaragua war, Mexiko, hey, da gab es Waldbrände an beiden Orten. Und das wurde mir auch vor Ort dann einfach doch mal so klar. Also der Klimanotstand hat auch die Kaffeeregionen erreicht. Und zwar offensichtlich. Also man, Produzenten spüren das ja seit Jahren, seit Jahrzehnten. Hm. Aber wenn da wirklich mal so einfach so ein Wald brennt und Kaffeebäume verbrennen, Dann sieht man das, ja. Also dann vermischt sich so, bei den Griechen, da brennt es im Sommer immer, oder da bei den Amis, wie Kalifornien. Kaffee steht im Wald, aber dann siehst du plötzlich so brennende Kaffeebäume, das ist total absurd. Und dann greift es wirklich, ja. Dann siehst du, okay, es ist wirklich nicht mehr weit weg. Mexiko, ja, bitte.
Nee, mach Mexiko danach. Sag ich dann auch noch was.
Ja, Mexiko, wir springen kurz ein bisschen weiter nach Norden. Hey, da, Limontitla, hatten wir einen Kaffee kürzlich. Den haben wir jetzt auch wieder. Der kommt in Kürze wieder. Aber nächstes Jahr gibt's keine mehr davon, weil die Produzenten da, das sind arme Teufel, die hat's mega krass getroffen. Also da war auch Dürre für 3 Monate. Und dann war es wirklich über 40 Grad warm. Es gab diesen Heat Dome über Zentralamerika und Südamerika, Süden der USA. Das war so im Mai, Juni. Dann war es einfach, stand die Hitze für mehrere Wochen, so um die 40 Grad. Und viele der Pflanzen sind dann vertrocknet. Dann kamen die Waldbrände. Und als die Waldbrände vorbei waren, kamen Regenfälle, also die Hurricanes, und hat dann noch den Rest einfach noch weggespült. Also da stehen keine Kaffeebäume mehr, da stehen keine Häuser mehr, da steht eigentlich fast nichts mehr. Da, wir haben bald wieder so einen Update-Call mit den Mexikanern, und dann mal schauen, was da läuft und ob es da vielleicht zukünftig eine Aufgabe gibt.
Ja, genau. Und dann kannst du auch im Podcast darüber berichten. Ich finde das toll, dass wir ein bisschen in diese einzelnen Bereiche schauen. Gleichzeitig merke ich, also ich bin schon auch sehr stolz auf die Arbeit, die wir machen an verschiedenen Stellen. Gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen weird, darüber zu sprechen. Das haben wir auch am Donnerstag gemerkt. Ist irgendwie seltsam. Da war ja diese Jury da, so eine Liste, was man vermeintlich da macht. Und was auch im Sinne von Nachhaltigkeit und einer sozial-ökologischen Transformation ist, das so runter zu sprechen. Dann kam mir aber noch ein Gedanke, und den wollte ich noch mit dir teilen. Und zwar, wie viel haben wir denn von dem schon erreicht, was wir erreichen wollen? Und dann würde ich sagen, 1%. Also
was wollen wir denn erreichen?
Wir machen all diese Projekte und all das. Und doch finde ich, also wenn ich auf die Herausforderungen schaue und entlang der Kaffeekette, und damit haben wir uns ja verbunden und das haben wir als Aufgabe gemacht, das Unternehmen, dann sind wir immer noch nirgends. Und dann können wir uns kurz auf die Schulter klopfen und uns freuen wenn wir jetzt auch da gesehen werden in Basel-Stadt. Da findet auch ein Teil unserer Arbeit statt, ein wichtiger Teil unserer Arbeit des alltäglichen Kontaktes mit ganz vielen Menschen in unseren Cafés, aber auch diese Arbeit im Anbau, wenn die da sichtbar wird, dann freue ich mich sehr. Und doch, finde ich, müssen wir auch ganz selbstkritisch sagen, vieles dauert ewig. Wir sind langsam, uns fehlen Ressourcen, die Prozesse sind herausfordernd und die Probleme sind so groß, dass wir da noch ein paar Leben für brauchen werden, fürchte ich.
Ja, Oder wir müssen einfach noch mehr das Ganze wirklich das machen, was wir jetzt tun, aber auch in allen Sprachen, die es gibt. Denn irgendjemand hat mich mal gefragt, ich glaube, es war auch bei dieser Swiss Sustainable Coffee Platform. Ja, warum beteiligt ihr euch denn nicht an den großen Geschichten? Es gibt ja zum Beispiel die HR1-Stiftung, die Neumann-Stiftung. Da habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Und das war richtig gut. Und er hat auch gesagt, hey, warum macht ihr nicht mit bei unseren großen Projekten? Dachte ich, ja, das stimmt. Also man muss ja nicht immer seine Extrawurst fahren. Und man könnte da bei den richtig großen Hebelprojekten mitmachen. Kann man. Aber das sind ja dann wieder sehr klein. Und ich merke einfach, muss ja auch menschlich funktionieren. Und weil wir in unseren einzelnen Biografien einfach auch diese Reisen gemacht haben, Leute kennengelernt haben, arbeitet man am Schluss auch mit Menschen an einem langfristigen Projekt. Und das hat nochmal eine ganz andere Ebene. Also dass wir da eigentlich auch, so wie wir täglich uns im Unternehmen sehen und zusammenarbeiten, dass man auch mit denen arbeitet. Und die sind dann auch Teil des weit verflechteten Unternehmens. Aber ich gehe nochmals kurz zurück. Du sagst, ja, wir sehen noch nirgends. Ja, da gebe ich dir recht. Ich weiß auch nicht genau, wo es hingeht. Also wir haben uns diese Vision gegeben, die Kaffeekette zu verbessern. Und eine Vision ist ja nicht abgeschlossen. Deswegen ist eine Vision kein Projekt.
Mhm.
Aber wo geht denn die Reise hin? Und da haben wir uns mal vor, weiß ich, 2 Jahren oder so an einer Retrette, das ist Schweizerdeutsch für Retrette, oder man sagt Retreat. Nicht so ein Yoga-Retreat, sondern wir haben uns da mal so 2, 3 Tage so in ein Ex-Kloster eingeschlossen, mal wieder so aufs Unternehmen geschaut, haben gesagt, hey, wo geht die Reise hin? Vielleicht müssen wir so eine Stiftung machen, eine, ich sag's jetzt, Exit-Stiftung, die kennt man vielleicht, das ist Rufen in der Schweiz, Sterbehilfe. Aber ich sage jetzt mal Coffee-Exit-Stiftung, also dass man irgendwie dahin geht und sagt, ja, es ist alles verloren, es gibt keine Hoffnung mehr. Oder die Produzenten, die sagen, hey, ich höre jetzt auf, dass man eigentlich genau da ansetzt und sagt, ja, wir haben eine Idee. Vielleicht würde man mit dieser Stiftung denn die Farm kaufen und alles neu bewalten. Vielleicht macht man Kaffee, vielleicht aber auch nicht. Und die Ex-Besitzer werden dann beteiligt oder was auch nicht. Also es geht eigentlich darum, Nachfolgelösungen für Farmen und Kaffeeproduzenten zu suchen.
Ja, also wenn wir die Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften lesen, dann wird ja deutlich, dass Kaffee schon noch angebaut werden wird in manchen Regionen. Vielleicht dann halt weniger in Zentralamerika, dafür dann mehr in Portugal. So, oder in Frankreich oder so. Also jetzt vieles wandert dann einfach tatsächlich weiter weg vom Äquator, weil der Äquatorstreifen zu heiß wird oder zu wandelhaft. Insofern wird irgendwo noch Kaffee angebaut und dann gibt es natürlich diejenigen, die dann eben keinen Kaffee anbauen können. Und wir können das aus Nicaragua sagen. Da sagt eine Studie, ich glaube, 2040 wird es hochdramatisch und die heutigen Anbauflächen werden, ich weiß nicht mehr, auf ein Drittel reduziert sein, Philipp, grob ungefähr, oder 2050 mag es auch sein. Aber es ist alles rot auf der Karte, das habe ich noch vor Augen, wenn ich mich an diese Studie erinnere für Nicaragua. Und das ist eben genau so eine Frage, die man dann natürlich aufnehmen kann. Ne? Was gibt es dann für Nachfolgelösungen?
Genau, und richtig krass wird es eben dann, wenn man da ist. Ja, also eben in Nicaragua, wenn die einem Produzent ins Gesicht sagt, boah, ich mache das noch 3 Jahre und dann mache ich Rinder. So. Also ich habe keine Lust mehr, es ist einfach viel zu viel. Und ich habe kürzlich so gelesen, Spezialitätenkaffee, also Kaffee im Allgemeinen, aber der meinte Spezialitätenkaffee, ist eigentlich nur das Rangieren von Herausforderungen. So, also man hat immer Herausforderungen und Variablen. Es gibt Variablen, die kann man steuern und einige nicht. Und der hat eigentlich gesagt, es ist eigentlich wirklich immer nur juggling hand grenades. Also es geht eigentlich immer so rum, dieses Jahr ist es so, dieses Jahr ist es so. Und das ist also oft in der Landwirtschaft, ne? Also sobald man mit dem Wetter arbeitet, kommt es anders. Und jetzt arbeitet man da nicht nur mit Wetter, sondern eben auch ist da eine ganze Klimaveränderung ausgesetzt. Jetzt waren wir ziemlich lange da in Süd- und Mittelamerika, ja?
Ja. Ich
glaube, wir machen jetzt noch mal den Sprung zurück, da wo wir herkommen, in Basel. Ja. Also weder du, also auch lustig, weder du noch ich, wir kommen ursprünglich aus Basel. So, und ich komme aus Schaffhausen. Ich rede wirklich einen astreinen Nordostschweizer Dialekt. Und ich habe auf Schweizerdeutsch für diesen Klima-Award dieses Video gemacht und dachte ich so, hey, so lustig. Jetzt machst du der Schaffhauser so für eine Basler Geschichte dieses Video. Du warst nicht da, dachte ich, ja, viel besser, wenn du kommst auch nicht aus Basel und wer war noch da? Ich glaube, Nadia war auch noch da und Nadia spricht wie ich. Michel, der war nicht da. Michel wäre immerhin Basel-Landchef. Der hätte doch irgendwie, wäre noch authentischer gewesen. Also, aber wir sind wieder zurück nach einem Ausflug in Zentral- und Südamerika in Basel. Und ich habe eingangs gesagt, auch Kaffeemaschinen. Machen wir mal dieses Feld auf. Ja? Mhm. Dann verbinden wir jetzt den Tobi, denn Tobi hat ja da auch ein Messprotokoll gemacht für Maschinen. Aber ich fange mit dem Knackigen an, und zwar, wir verkaufen keine Maschinen mehr, was auch ein Argument, oder ich sage, der Grund liegt auch darin, dass wir uns nachhaltiger positionieren wollen. Wie passt das zusammen?
Ist tatsächlich ein Grund. Ich würde jetzt hier aber dann schon nochmal sagen, ist nicht der Hauptgrund. Ist aber ein Grund. Wir haben tatsächlich, als wir unsere Gemeinwohlbilanz mit der GWÖ-Bewegung, die heißt heute Eco in Good, da kann man sich bilanzieren lassen, und wir haben da so einen Prozess gemacht und haben uns auch einmal genau diesen Fragebogen und Bilanzierungsprozess unterzogen und haben geschaut, was machen wir eigentlich alles gut und was machen wir eigentlich alles schlecht. Da haben wir unsere Arbeit reflektiert und gemerkt, wir können den Kaffee, insbesondere den Kaffee, immerhin bis zum Baum in der Regel zurückverfolgen und auch zu den Menschen, die ihn gepflückt haben. Bei den Espressomaschinen, da scheitern wir meistens schon in Italien. Und die Italiener wissen dann auch nicht genau, wo sie die Komponenten eingekauft haben. Sprich, die Einkaufskette da ist hochproblematisch, ist etwas, hat der ganze Markt noch nicht hingeschaut, und wir haben begonnen, diese Frage dann zurückzustellen, auch an die Produzenten, und der ein oder andere antwortet dann auch, die eine oder andere Fabrik, aber spätestens bei den Wagen ist man dann nur noch in Asien unterwegs und kein Mensch weiß mehr Bescheid. Und über Arbeitssicherheit und so weiter wird in der heiligen Spezialitätenbranche einfach nicht gesprochen. Und ja, deswegen ist das ein Element, ein Grund, war unser schlechtester Bereich tatsächlich in der GWÖ-Bilanz. Und den haben wir eingestellt. Wir haben ihn aber vor allem auch eingestellt, weil wir gemerkt haben, dass wir durch die gewonnene Reichweite in den sozialen Medien, insbesondere auf YouTube, und durch das schöne Feedback, was wir bekommen für diese ganzen Espresso-Maschinentests, immer mehr angesehen werden oder gesehen werden als eine Art, wie soll ich sagen, ja, Stiftung Warentest ähnliche Institution, mehr auch im Sinne von Verbraucherinnenschutz. So. Das heißt, Leute verlassen sich darauf, dass wir Maschinen unabhängig und neutral testen, und das haben wir immer getan, das haben wir auch getan, wenn wir selber Espresso-Maschinen in Basel, nur lokal, nie online, will ich noch dazu sagen. Also man musste zu uns kommen, man konnte die Maschine testen, dann hat man die offline lokal verkauft und übernommen, und wir haben nie eine Maschine, soweit ich das weiß, versendet. Deswegen haben wir das eingestellt, um da noch mehr eigentlich diesen Pfad weiterzugehen und aber auch zum Beispiel neue Standards zu schaffen. Und das hat dann eben Tobias gemacht, nicht nur Temperatur zu messen sehr genau, sondern der hat dann auch ein Protokoll entwickelt, mit dem der Energieverbrauch von Espresso-Maschinen getestet werden kann. Mit verschiedenen Szenarien, mit oder ohne Milchgetränk, 5 Espressi oder 1 Espresso, Aufheizzeit, wichtige Frage, immer wichtiger finde ich zu Hause, wie lange heizen die Maschinen eigentlich auf, und dadurch gibt es einen neuen Vergleichswert. Die bisherigen Tests waren eigentlich nicht gut geeignet, um Espresso-Maschinen abzubilden, und jetzt ist das sehr differenziert, und ich freue mich sehr, dass mittlerweile Hersteller sogar das aufgenommen haben im deutschsprachigen Markt auch, in die Entwicklung ihrer eigenen Espresso-Maschinen, also sich selber das quasi als Benchmark-Protokoll nehmen und geben und sagen, ah, und schau mal hier, dieser Thermoblock. Thermoblocks sind sehr oft sehr gut in der, oder sehr gering im Energiefußabdruck. Oder hier dieser Dickfilmheizer, die haben so und so performt. Wie performt jetzt mein Dual-Boiler daneben? Oh, es sieht schlecht aus. Kann ich da noch was verändern? Dass das dazu führt, das ist eigentlich alles, was ich mir je gewünscht habe. Und ich freue mich auch, ich glaube, wir haben schon auch unterstützt, dass sich im Markt ein Impuls in diese Richtung entwickelt hat, dass immer mehr Menschen sich dafür interessieren, dass Thermoblocks und Dickfilmheizer, die gut gebaut sind, eben nicht nur schnell warm sind, sondern auch einen geringeren Energiefußabdruck haben. Und ich glaube, da haben wir beigetragen, dass es dazu eine, dass es eine gewisse Trendwende im Markt gibt und gab. Und das macht natürlich Spaß zu sehen, also so einen Impact, wie der sich entwickelt. Ja, das ist einer dieser Bereiche, Philipp, in dem wir da tätig sind.
Ich habe mich ja immer gefragt, warum geht das eigentlich? Was macht ihr das alles? Das interessiert doch gar niemand. Das war nicht fantastisch. Mit einer Steilvorlage. Seit ja, es muss vor allem uns interessieren und es dürfte andere interessieren. Aber wir müssen die Hausaufgaben machen. Denn wir haben Lust dazu. Es heißt, ja, aber weißt du, es ging um Kaffeemaschinen, ne? Aber viele von diesen Maschinen sehen nicht so gut aus und ich möchte eine klassische Espressomaschine. Ja, mach doch. Also wir sind, wie gesagt, wir bieten an und wir bieten Informationen. Aber am Ende des Tages ist es bei allen Entscheidungen so und bei allen Entscheidungen ist, weil das Thema heute Anführungsschlusszeichen Nachhaltigkeit ist. Ja, es muss, man muss davon überzeugt sein, man muss etwas tun und es muss vielleicht auch bequem sein für einen. Aber man muss sich Gedanken darüber machen und wir versuchen das für viele zu machen und vor allem auch in vielen Bereichen. Also wir haben jetzt Maschinen auch noch aufgemacht, aber wir gehen nochmals kurz zur Verpackung, weil auch da der Tobi noch mitgespielt hat. Du hast jetzt gesagt, die Verpackung hat, weißt du, wie viel Prozent auf der ganzen Emissionskette von dem, wenn jemand bei uns einen Beutel Röstkaffee kauft? Was die Verpackung, was die eigentlich so bewirkt,
Was war das? 6%?
Ja, noch wie 4,3 oder irgendwie sowas. Und trotzdem, oder? Kann man ja sagen, hey, es sind ja nur 4%. Also müssen wir uns nicht darum kümmern. Aber gleichzeitig, Verpackung ist eben so interessant, weil natürlich muss man sich drum kümmern. Es ist dieses Look and Feel. Und wenn ich das Ding in der Hand habe und es fühlt sich an wie so Schleifpapier oder es fühlt sich an wie der färbigste Plastik oder es fühlt sich an wie Alu oder irgendwas. Das löst so viel einfach aus. Das löst so viel im Unterbewussten aus, dass es vielleicht einen Kaufentscheid gibt gegen ein Produkt, weil es sich einfach nicht richtig anfühlt. Und deswegen müssen wir da schon auch da reingehen. Und Tobi hat auch da ein paar Blogs geschrieben, könnt ihr nachschauen. Und wir entwickeln gerade eine neue Verpackung. Also, und ich kann es aber sagen, die wird nicht endlich sein. Und unser Produzent, Hersteller, mit dem wir da zusammen jetzt arbeiten, die wissen das auch, haben ja auch gesagt, hey, das ist nur eine Etappe. Und ich glaube, man muss in Etappen denken. Damit würde ich gerne so vielleicht eine letzte, die Schlusskurve nehmen, in Etappen denken. Du hast gesagt, hey, spannend ist ja, Dinge zu machen, die es noch nicht gibt. Wir müssen jetzt nicht Kaffee von einer Biokooperative kaufen, also machen wir ja. Aber vielleicht wäre es noch spannender, weil wir verstehen, dass wir da Interesse haben und wir sehen auch, dass es ankommt, dass wir da vielleicht eine neue Bio-Kooperative, die sich gerade gründet, da unterstützen oder helfen zu können, dahin gehen. Für dich persönlich, wie denkst du gerne in Etappen oder wie, wo kommt das her? Wieso möchtest du so arbeiten?
So wie wir arbeiten?
Ja. So dieses Schrittweise.
Ich finde, wir arbeiten für Schritte heißer. Ich finde, es ist so ein Dauerprozess, sehr träge. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es aber auch natürlich ein ständiger Prozess des Wahrnehmen, Übens und dann des Verstehens und dann des daraus Schlussfolgerungen ziehen und sich weiterentwickeln eigentlich. Seit ich Kaffee kenne oder auch seit ich tätig bin, ist es für mich eigentlich das zu üben, wahrzunehmen, im Kontext verstehen und dann folgerichtige Schlüsse ziehen. Und all das, was wir heute besprochen haben, ist aus meiner Sicht eigentlich evident, dass an diesen Stellen zu arbeiten ist, damit es da vorangeht. So, damit wir uns entwickeln, damit der Markt sich entwickelt und damit es am Ende den Marktbeteiligten ja besser geht und wir eine positive Entwicklung haben. Und ich finde, das können wir auf allen Ebenen anschauen. In den kleinen Gruppen, in dem Unternehmen, dann, wenn unser Produkt irgendwo auf den Tisch kommt, da, wo Kaufprozesse stattfinden, die möglichst auf Augenhöhe stattfinden, und. Also ich glaube, das macht Freude. Also und da entwickeln wir uns und deswegen, ja, ich würde sagen, sehr prozesshaft, ne?
Und, und hat mit uns selber zu tun.
Ja, total. Das ist unsere Biografie.
Ja.
Also die sich da parallel entwickelt. Sonst ohne das wären wir ja gar nicht die, die wir heute sind.
Nein,
vielleicht so, könnten wir die Arbeit nicht machen.
Das ist so hin und her, ja. Also jetzt machen wir Dinge wie, boah, ich meine, als ich dich kennengelernt habe, warst du überhaupt kein Machinehead. Also du wusstest, wie man Espresso macht und so, aber und so eine Maschine, ja, vielleicht auch putzt so. Aber jetzt ist es ganz anders. Und das ging einher mit dem persönlichen Interesse daran und dann aber auch mit der Realisierung, hey, das Thema resoniert, da kann man reingehen, da kann man etwas bewegen und selber lernen und dann geht's hin und her.
Ja, und da ist eine Frage, da ist Unsicherheit und da gibt's eigentlich Bedürfnisse, die sehr, sehr pragmatisch sind. Also, ne, wie mache ich jetzt einen guten Kaffee? So, und so denke ich auch, ich denke, also dafür sind ja Unternehmen da, eigentlich hinzuhören, wo sind eigentlich Herausforderungen der Zeit und manche sind größer, ist Klimawandel und saure Böden und strukturelle Armut und manche sind unmittelbarer und können dann im morgendlichen Startgeschäft des Tages genauso gesandt sein, wenn der Kaffee einfach total schlecht schmeckt und keine Zeit mehr da ist, um noch einen zweiten zu brühen. Dann ist das eine echte Herausforderung. Und das Lustige ist oder das Interessante ist, ich finde, diese beiden von mir angesprochenen Problembereiche, die vereinen sich natürlich einerseits in unserem Unternehmen, aber ich bin eben auch überzeugt, wenn der Kaffee immer mehr, immer besser schmeckt, dann sorgt es dafür, dass eine engere Beziehung zwischen denjenigen auch entsteht, die den Kaffee produzieren und denjenigen, die den Kaffee trinken, weil was scheiße schmeckt, da willst du eigentlich keine Beziehung haben, auch wenn du selber dafür verantwortlich bist. Wenn der Kaffee gut schmeckt, dann macht dir die Beziehung viel mehr Spaß und ich glaube, dann ist auch das einfacher, mehr für Kaffee auszuzahlen oder zu zahlen und dadurch landet dann im Idealfall auch vielleicht, es ist auch ein großer Wunsch, aber im Idealfall auch mehr bei den Pflückerinnen und Pflückern.
Also das wäre mir jetzt ein bisschen zu positiv, das Ende. Ich mache es doch mal ein bisschen mieser, aber wir können immer noch eine positive Wendung reinbringen. Ich wollte dich nämlich fragen, was glaubst du? So ein bisschen eine Quizfrage, aber werden die Kaffees in Zukunft besser oder schlechter?
Ganz schwierige Frage.
Hi.
Ich glaube, die Kaffees werden in Wellen stabil bleiben. Ich glaube, wir werden einerseits natürlich notwendige Veränderungen auf Farmen sehen. Ich glaube, wir werden aber auch lernen, unter neuen Extremsituationen Kaffee zu produzieren. Dadurch wird es teilweise zwischenzeitlich schlechtere Ernten geben. Mit diesem Kaffee müssen wir aber umgehen, weltweit, weil mehr Menschen weltweit Kaffee trinken. So. Gleichzeitig haben wir eine sehr intensive Entwicklung an Espressomaschinen entwickeln und so weiter, die uns helfen, einfacher guten Kaffee zu machen. Das wird uns helfen, diesen Kaffee auch zu brühen. Und deswegen glaube ich, in Wellen werden wir stabil Kaffee machen. Aber ich glaube, wir sind, was das Kaffeepotenzial an sich angeht, eigentlich schon sehr, sehr weit. Viel mehr wird da qualitativ nicht gehen. Ich glaube, es ist möglich, zu Hause mehr Sicherheit zu gewinnen. Gleichzeitig haben wir mehr Unsicherheit im Kaffeeanbau. Interessantes Gegenüber, ne? So vielleicht. Also deswegen in Wellen. Und jetzt rede ich nur sensorisch gerade. Ich finde, die Frage ist natürlich für die Menschen entlang der Kaffeekette genauso schwer zu beantworten. Und da weiß ich nicht, ob ich dem Strohhalm mit deinem SSCP so glauben soll, aber wegen dir glaube ich dran.
Ja, ich hoffe auch ein bisschen, aber es ist wirklich genau diese Gegenüberstellung, auf die ich hinaus wollte. Also wir arbeiten auf der einen Seite, also hier am Ende der Kette dran, dass man besser Kaffee machen kann. Eine Person, die sich alle YouTube-Videos anschaut, hat dann einen PhD in ich mache jetzt Kaffee zu Hause und der ist wirklich lecker. Das kann man alles machen. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass einfach der Rohstoff nicht in diesen rauen Mengen verfügbar sein wird. Also das ist total krass. Es gibt eine riesige Schere da. Also es gibt immer krassere Kaffees, aber ey, das hat sich wirklich so spiralenmäßig, also wirklich nochmals total verdreht in den letzten 3-4 Jahren, wie absurd krasse Kaffees es gibt. Aber die sind auch, also die Nische ist auch absurd krass klein. Und dann gibt's aber so ein zwischen den super krassen und den normalen Kaffees, da, das ist ja das, wo wir uns auch sensorisch sehen, also von sehr leckeren Kaffees bis sehr, sehr, sehr krassen Kaffees. Aber es braucht nicht immer das Ultra-Krasse. Aber genau da, da gibt's mehr Produzenten, die da hinkommen. Aber all diese Produzenten, die haben eben genau dieses Problem, hey, dass das Klima nicht mehr so ist wie früher und dass man da riesige Schritte unternehmen muss und das Kaffee halt nicht einfach so wächst, sondern Kaffee ist wirklich ein menschgemachtes Produkt und wenn ich keinen Bock mehr habe, das zu tun, weil ich nichts dran verdiene, oder wenn wirklich so viele Variablen nicht mehr stimmen, dann höre ich einfach auf. Also da gibt es echt große Verschiebungen und das ist wirklich so auf einer Makroebene, sieht man das, wo Leute aufhören, Kaffee zu machen. Es gibt, wie gesagt, Nischen wird es immer geben, aber ich bin da etwas pessimistischer. Es wird langweilig. Ich glaube, es wird sensorisch langweilig bleiben. Ich glaube, es wird immer Kaffees geben, die nach Kaffee schmecken. Und dann steht man aber zu Hause irgendwann an, denn man hat seine Skills jetzt so weit verfeinert, dass man denkt, ja, jetzt hole ich auch das nächste Quäntchen Sensorik raus, aber der Kaffee gibt's nicht mehr her. Also ich bin da vorsichtig pessimistisch und glaube, dass in 20 Jahren der Kaffee ziemlich langweilig sein wird auf allergrößter Ebene.
Ja, ich denke, das ist eigentlich eine logische Entwicklung. Andererseits, ja, haben wir natürlich neue Türen geöffnet mit Fermentation und so weiter. Mal schauen, wie sich dann das Zusammenspiel entwickelt. Ja.
Reden wir in 20 Jahren wieder darüber.
Hat viel
Spaß gemacht, Benjamin, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist ein bisschen lustig, wie du sagst. Du hast gesagt, es ist weird, irgendwie über die Dinge zu reden, die man eigentlich so tut. Eigentlich ist es das ja auch nicht. Es ist einfach mal so ein Gespräch zwischen uns und vielleicht für ein paar andere zu. Aber ich habe mit dir noch nie in einer Stunde 15 irgendwie so intensiv über unsere Themen gesprochen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir.
Lieber Philipp, danke für die Einladung. Ich will kurz sagen, unsere ersten Podcasts haben wir gemeinsam aufgenommen.
Sehr schön, genau.
Und aber mittlerweile sind so viele schöne neue Folgen entstanden und ich freue mich schon. Ich bin ja begeisterter Abonnent deines Podcasts, freue mich auf die nächsten Folgen und bin jetzt gespannt, wie diese Folge dann am Ende aus dem Schnitt kommt.
Weißt du was? Die erste Folge, weißt du nicht, wie die hieß?
Kaffee ist bitter?
Genau. Und die heißt jetzt wahrscheinlich Kaffee wird langweilig. So, immer optimistisch unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Mach's gut.